Das Thema habe ich heute überschrieben, Nachfolge Jesu in Bewegung hin zum Ziel. Und wir wollen uns Philipper 3, 7 bis 16 etwas genauer anschauen. Aber nochmal kurz vor zwei Wochen. Am 4. Juni hatte ich in der Predigt, sind wir dem Thema nachgegangen, wie sich ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Und dann hatten wir uns einige Bibelstellen angesehen, wo es darum ging, wer in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, der hat mit Hoffnung zu tun, mit Wort und Tat. Da geschehen Zeichen und Wunder, da wird das Evangelium verkündet. Da sind wir mutig in Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und dann bin ich zumindest einer Frage nachgegangen, wie verträgt sich das eigentlich mit unserem Alltag? Ist das so, dass wir so von Sieg zu Sieg schreiten in der Kraft des Heiligen Geistes? Aber wie gehen wir mit der Spannung um, die sich dazwischen ergibt, dass das dann oft nicht so ist? Und ich hatte mehrere Antworten darauf gegeben. Eine war zum Beispiel, dass uns manchmal ein schlechtes Gewissen gemacht wird oder wir uns selber eins machen und dass wir sagen, ich muss mehr, oder es wird gepredigt, du musst mehr Hingabe leben, mehr Heiligung oder moralisch mehr Reinheit muss in dein Leben hinein und dann wird das alles so sein. Oder mehr Gebet, Bibel lesen, Zeugnis geben. Alles gute Dinge an sich, aber wenn es um dieses Mehr geht, es muss mehr sein. Und ich hatte das dann genannt, es gibt sowas wie die fromme Grundsünde des Menschen. Die Grundsünde des Menschen allgemein finden wir im 1. Mose 3, Vers 5, dort, wo die Schlange zu der Eva sagt, wenn du das jetzt machst, Gott ungehorsam sein, dann werdet ihr sein wie Gott. Und das ist unsere Grundsünde. Wir wollen sein wie Gott. Wir brauchen Gott nicht mehr in unserem Leben. Und die fromme Variante ist dann, du musst Jesus ähnlicher werden oder ich will Jesus ähnlicher werden, denn dann bin ich immer besser und dann bin ich immer mehr ihm entsprechend und eigentlich brauche ich ihn dann auch immer weniger, denn ich werde ja eben Jesus immer ähnlicher. Zumindest kann man das so interpretieren. Und vielleicht hast du das gehört, vielleicht, und hast gedacht, nach der Predigt, aber Wachstum gibt's doch in der Bibel. Das kommt doch durchaus vor, dass es Entwicklung gibt. Man kann doch nicht sagen, es ist alles immer nur so, wie es ist und da darf man gar nicht weiter hingucken. Wachstum ist natürlich so ein etwas schillernder Begriff. Wenn von Wachstum die Rede ist, dann ist es immer ein Ausdruck dessen, dass Gott wachsen lässt. Das deutlichste Beispiel ist, wenn Jesus dies Gleichnis erzählt von der selbst wachsenden Saat, dass der Bauer nur die Samen ausstreut und dann macht er gar nichts mehr. Und dann wächst das so vor sich hin und dann erntet er am Ende. Also selbstwachsende Saat. Also Wachstum ist so ein bisschen schillernd, der Begriff. Aber ich habe mal einen anderen Begriff gefunden. Es gibt doch den Begriff vom Siegeskranz. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, dass wir einen Siegeskranz erringen können oder erringen sollten. Siegeskranz. Mit Siegeskränzen kennt man sich hier in dieser Gegend ganz gut aus, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass die Bavaria einen Siegeskranz verteilt. Ich weiß nicht an wen. Vielleicht an all die berühmten Leute, die dann dahinter stehen in dieser Ruhmeshalle, die dann da aufgeführt werden. Die kriegen wahrscheinlich so eine Art Siegeskranz. Kommt ab und zu in der Bibel vor, dieser Begriff, dass das etwas ist, was man erreichen kann oder sollte. Siegeskranz heißt übrigens auf Griechisch Stephanos. Also herzliche Grüße an alle Stephanies und Stephans. Ihr seid Siegesbekränzte. Das ist zumindest euer Name. Ihr gehört auf die Siegesseite, auf die Siegerstraße. Wir wollen uns einen Bibelvers oder einen Bibeltext heute Morgen anschauen, wo auch vom Siegespreis zumindest die Rede ist. Nicht direkt vom Siegeskranz, aber das ist fast das gleiche Wort. Nämlich Philipper 3, die Verse 7 bis 16. Und die will ich uns lesen. Zunächst aus der Basisbibelübersetzung. Und der Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Philippi, aber alles, was mir damals von Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eines, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Wir alle, die wir vollkommen sein möchten, sollten uns das stets vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch auch darüber noch Klarheit verschaffen. Jedenfalls sollen wir festhalten, was wir bereits erreicht haben. Soweit dieses Wort von Paulus. Da haben wir ihn den Siegespreis, den wir erringen können und sollen. Hier steht zwar jetzt nicht der Siegeskranz, aber das Wort ist fast das gleiche. Der Siegespreis oder der Kampfpreis, das ist das, was einem zusteht, weil man sich kräftig angestrengt hat, weil man einen Anspruch darauf hat. Also dieses Wort, was dahinter steckt, heißt auch Schiedsrichter zu sein. Also wenn der Schiedsrichter einem was zubilligt, weil man gewonnen hat. Darum geht's. Also ein Siegespreis soll hier errungen werden und man soll auch kräftig darauf zulaufen. So sagt Paulus das hier von sich, aber wir können das auch auf uns übertragen. Auf das Ziel zu laufen. Das Ziel kommt hier allein dreimal vor in diesem kurzen Text. Und dann steht da auch noch, die wir vollkommen sein möchten, sollen uns das stets vor Augen halten. Also das ist doch ein ganz schöner Anspruch. Perfektion ist hier gefragt. Die wir perfekt sein sollen, wir laufen auf das Ziel zu, wir wollen einen Siegespreis erringen. Ja, das ist doch Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob ihr sportlich sehr aktiv seid. Äthiopia ist Fußballerin. Ich weiß nicht, wer sonst alles hier sportlich aktiv ist. Ich habe mich da immer schwer mitgetan, weil es gibt da immer nur so ein Entweder-Oder. Man gehört zu den Gewinnern oder nicht. Man ist Bayern-München-Fan oder Loser. Es ist einfach ätzend. Also Siegespreis gewinnt immer nur einer und die andere nicht. Oder bei Olympiaden, vierter Platz ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und das soll hier der Sinn der Geschichte sein, den Siegespreis sollen wir gewinnen. Ein bisschen relativiert wird das durch den nächsten Satz dort noch. Einmal ist der Siegespreis die Teilhabe an der himmlischen Welt. Also der Siegespreis ist, wenn man das ein bisschen flapsig sagt, ob jemand in den Himmel kommt. Das ist der Siegespreis. Und zudem hat Gott uns berufen. Da merkt man schon, das ist nicht mehr nur ganz so unsere Sache. Also wenn Gott jemanden berufen hat zu etwas, dann ist das auch Gottes Sache, der sich da einsetzt. Es gibt eine himmlische Berufung, eine Berufung dazu, zu Gott zu gehören, also nicht nur uns. Und das wollen wir uns jetzt nochmal etwas genauer ansehen. Was meint Paulus eigentlich, wenn er hier so sagt, dass wir uns kräftig anstrengen wollen, um den Siegespreis zu bekommen? In welchem Kontext kommt das eigentlich vor? Fangen wir am Anfang an. Er gibt hier einen Rückblick zunächst. Vers 7, alles, was mir damals als Vorteil erschien. Und wenn wir jetzt das damals vorher lesen, dann spricht Paulus von dem, was er bis dahin alles erreicht hatte. Er war nicht nur ein Israelit von ganzem Herzen, sondern er war ein Pharisäer und er war ein Gelehrter. Und wenn er jetzt nicht Christus, oder andersrum muss man sagen, wenn Christus ihm nicht begegnet wäre, dann wäre er sicherlich ein berühmter Rabbi geworden. Vielleicht würde man heute von ihm lesen im Talmud oder so und sagen, Rabbi Saulus sagte damals das und das. Das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Da war er richtig auf der Karriereleiter. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, das war das Ding. Aber er sagt, alles das ist mir jetzt im Rückblick ein Nachteil geworden, von Christus her. Er sagt sogar, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Wort, was dort steht für Dreck, habe ich mal nachgeschlagen. Ich schlage euch das mal auf. Das ist aus dem gängigen Wörterbuch, was man so nimmt, wenn man was nachschlagen will. Und da wird es dann übersetzt. Das heißt Abfall, Überbleibsel, Kehricht, Unrat, Mist, Kot. Und dann steht da so der spannende Satz, speziell von der menschlichen Ausscheidung, dieses Wort. Und tatsächlich ist das ein Wort, was nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel vorkommt, nämlich hier beim Philipperbrief und auch in der klassischen griechischen Literatur nicht vorkommt, weil das so vulgär ist, so ordinär, was der da nimmt, das nimmt man nicht in den Mund. Kannst ja mal überlegen, was du für dich sagen würdest. Würdest du sagen, das ist aber ein Dreck? Oder gibt es da nicht andere Ausdrücke, die man dazu wählen würde? Ich wähle sie jetzt hier nicht, weil ich das normalerweise oder auch nie tue, an dieser Kanzel, von der Kanzel irgendwelche Kraftausdrücke zu benutzen. Aber das ist richtig übel, was Paulus hier sagt. So übel ist das. Nämlich, was damals sein Leben ausgemacht hat, ist nichts, ist richtig Dreck oder übel oder ja dahinter, weil es um Jesus geht. Weil es um diese überwältigende Erkenntnis geht, die ihm zuteil geworden ist, dass Jesus mein Herr ist, haben wir gerade gelesen. Aber diesen Satz kann man auch übersetzen, wer mein Herr Jesus Christus ist. Das ist mal in der Übersetzung offen. Das ist so eine Konstruktion, die man da so oder so übersetzen kann. Also Christus ist mein Herr, das ist diese Erkenntnis oder die Erkenntnis, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun, wenn ich hier zum Glauben an Jesus komme. Das übertrifft alles andere, was sonst irgendwie möglich ist. Und so ein bisschen haben wir das gerade von euch beiden auch erzählt bekommen, was das bedeutet, Jesus im eigenen Leben zu entdecken. Sodass Paulus das dann zusammenfassen kann, mein Gewinn ist Christus, zu ihm will ich gehören. Das ist jetzt der neue Angelpunkt in seinem Leben. Mein Gewinn ist Christus, zu ihm will ich gehören. Jetzt kann man sich fragen, Mensch, wie geht denn das eigentlich? Wie geht das, dass jemand so zu Christus gehört? Zu ihm will ich gehören, dass er das sagen kann, mein Gewinn, also Christus ist mir so wichtig im Leben, da verblasst alles andere. Und wenn es noch so wertvoll wäre, in den Augen vielleicht anderer oder auch in meinem Leben bisher, wie geht das? Und das sagte gleich im nächsten Satz, denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Zunächst, also Gesetz befolgen heißt, das war damals sozusagen das Standardmodell, wie man vor Gott gerecht wird. Dass also Gott sagt, ja, du gehörst dazu. Man hält sich an das Gesetz, die Tora, also das jüdische Gesetz. Und er dreht sie um, sagt, nee, das gilt nicht. Nicht das, was, wir würden es heute vielleicht etwas weiter fassen, was so Ansehen bringt, was so üblich ist, wie man Karriere macht, wie man Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld bekommt. All das soll nicht gelten, sondern ich glaube an Christus. Das ist der Schlüssel zu allem. Jetzt können wir wieder sagen, wie glaube ich denn an Christus? Und dann sagt er das, oh, zurück da nochmal, das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und deren Grundlage der Glaube ist. Also es kommt von Gott. Und wir antworten auf das, was Gott in unserem Leben tut. Also diese neue Zuspitzung des Lebens, diese neue Orientierung gewinnen wir dadurch, dass wir auf das geantwortet haben, was Gott in unserem Leben in Jesus Christus getan hat. Wir haben uns Jesus anvertraut. Und dann sind wir mit ihm auf dem Weg. Jetzt kommen wir so langsam in die Schiene zu fragen, wie leben wir denn eigentlich dieses neue Leben? Er sagt dort, ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben. Jetzt, wenn man das wieder mal etwas genauer übersetzt, ist das so ein Dreiklang. Er beginnt damit, dass er erkennen möchte, also mehr erfahren, erkennen möchte. Und drei Dinge. Zunächst Christus. Und dann die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Also Christus mehr erkennen, da sind wir unser Leben lang auf dem Weg. Jeder, der jetzt, manche von uns, die wir hier sitzen, sind schon ein bisschen älter als Äthiopia und Kira, so ein bisschen älter, ein bisschen mehrfaches älter, und können darauf zurückblicken und sagen, und haben vielleicht gerade gedacht, als sie so erzählt hatten, gesagt, ja, stimmt, so hat das bei mir vor 40, 50, 100 geht nicht, aber 80 Jahren auch angefangen. Und mittlerweile hat sich doch manches ein bisschen geändert. Manches habe ich ein bisschen anders, sehe ich vielleicht sogar anders. Ich habe Christus noch mehr erkannt. Und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Was bedeutet das denn? Das erinnert vielleicht ein bisschen an das Thema von vor zwei Wochen, wo es darum ging, wie ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ist. Da hört sich das so richtig nach Kraft an, nach Power, ne? Also vielleicht habt ihr auch schon mal so Predigten gehört, wo von der Kraft der Auferstehung die Rede war. Ich kenne solche Predigten jedenfalls, wo dann gesagt wird, ja, die Kraft, die Jesus hat auferstehen lassen, Gottes Kraft, die können wir auch erfahren. Und uns ist nichts unmöglich. Oder gerade in Richtung von Jugendlichen wird das dann oft so gesagt, du bist was ganz Besonderes, du kannst die Welt verändern, du machst den Unterschied. Ja, Mensch, du hast die Kraft der Auferstehung. Gibt sicherlich manche Leute, bei denen das dann auch so zum Leben dazugehört, aber die 99% anderen sind nicht unbedingt die, die die Welt verändern. Jedenfalls kenne ich viel zu wenige davon. Es ist spannend, dass die Kraft seiner Auferstehung hier direkt mit der Gemeinschaft seiner Leiden in Verbindung gebracht wird. Das nennt Paulus hier in einem Atemzug. Christus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wie soll man das denn verstehen? Jesus sagt es ja einmal sogar selbst, ne? Er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Also irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Und wir meine ich jetzt, wir, die wir in diesem privilegierten Land leben, in diesem privilegierten Westen, mit Meinungsfreiheit, mit Religionsfreiheit, wir können uns da so schwer vorstellen, wie das ist, dass man aufgrund seines Glaubens alleine, nur weil man manchmal eine Bibel hat oder sowas, verfolgt werden könnte oder so. Das ist schon sehr eigenartig. Aber die meisten oder die viele, viele Christen in dieser weiten Welt können diesen Zusammenhang erkennen. Und vielleicht werden wir ihn auch irgendwie in irgendwelchen Zusammenhängen wahrnehmen. Also die Kraft der Auferstehung meint nicht zuerst, du wirst ein Leben voller Power leben und die Wunder des Herrn werden deinen Weg pflastern, sondern Paulus sagt hier, es bedeutet, Christus auch in seinem Leiden für dich noch viel mehr zu erkennen und mit ihm unterwegs zu sein. Und er sagt, das ist nämlich die Hoffnung, dass wir ihm im Tod gleich werden, nämlich damit wir dann auch mit der Auferstehung der Toten dabei sind. Das gehört zusammen. Also mit Jesus leben bedeutet, diese Hoffnung festzuhalten, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Das dazugehört. Also ein Leben zunächst, wenn wir danach fragen, wie geht das denn eigentlich, ein Leben mit Christus als Gewinn zu führen, dass man zu Christus gehört, dann merken wir, Christus erkennen, sein ganzes Leben lang immer weiter zu erfahren, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann kann man jetzt so merken, wie Paulus sich sagt, so, jetzt will ich mal erzählen, wie ich das erlebe. Also das sind jetzt große Worte, ne, haben wir jetzt so theologisch sozusagen geklärt, halten alle die Luft an, aber jetzt wird's konkret. Und da wird's spannend. Selbst der große Paulus, von dem manche so Christus-ähnlich fast sehen, der so fehlerfrei und sonst was gewesen ist, selbst der sagt, ich möchte nicht behaupten, dass ich das schon alles erreicht habe. Also ich bin auf dem Weg, sagt er hier. Ich weiß das Ziel, hatten wir gerade gehört, ne, die himmlische Berufung. Ich weiß aber, dass ich es noch nicht erreicht habe. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich laufe dahin, ich bin auf dem Weg mit aller Entschiedenheit, aber ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Ich möchte es ergreifen, das Ziel. Ich möchte also die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Gottes in meinem Leben immer mehr erfahren. Und hier ist spannend, diese Formulierung, ich weiß nicht, ob sie dir vorhin aufgefallen ist, er sagt, ich möchte etwas ergreifen, das ist ja ganz aktiv, ich laufe dem nach, ne, hasch mich so, ich will hinterher, aber weil ich ergriffen bin. Also die Voraussetzung ist nicht, ich streng mich an, damit ich irgendwie Christus zu fassen kriege, damit ich ihm irgendwie, sondern ich bin doch schon von Christus ergriffen. Das ist die Basis, von der aus ich überhaupt laufe. Das ist die Wirklichkeit, in der ich unterwegs bin. Ich versuche nicht, Christus zu ergreifen mit aller aller Macht irgendwie ihm näher zu kommen, sondern ich bin schon ergriffen von Christus. Ich gehöre in seine Gegenwart, ich lebe in seiner Welt, in seiner Wirklichkeit und von der aus bin ich hier unterwegs. Und wie macht er das? Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Also ich vergesse, was hinter mir liegt, heißt jetzt nicht, dass er sich nicht erinnert, was mal war oder so. Aber wir merken, ich baue nicht darauf auf. Ich sage nicht, ich habe das alles schon erreicht und jetzt will ich noch das erreichen und morgen erreiche ich noch das. Sondern er sagt, ich lebe jetzt in der Gegenwart Gottes. Und von dieser Basis aus, das, was im Moment die Erkenntnis Christus in meinem Leben ist, von der aus gehe ich weiter. Ich weiß, was alles gewesen ist, Höhen und Tiefen meines Lebens, aber ich gehe jetzt weiter mit Christus. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Denn ich weiß, ach, da ist noch mehr. Ich kann in Christus noch viel mehr leben und mit ihm unterwegs sein. Aber es ist nicht so ein, soll ich sagen, ich mache keine Karriere in Christus. Karriere kann man nur machen, wenn man weiß, ich war früher da unten, jetzt bin ich hier und morgen will ich da sein. Das ist Karriere. Aber das gibt's nicht, sondern ich lebe jetzt in Christus. So wie es ist im Moment. Aber ich bin weiter mit ihm auf das Ziel zu, die himmlische Berufung. Und dann schließt dieser kurze Abschnitt mit diesem sehr gelassenen Satz, jedenfalls sollen wir festhalten, was wir bereits erreicht haben. Also wir freuen uns an dem, was jetzt ist. Das ist gut, schön, dass wir jetzt hier sind, so wie wir gerade sind. So sind wir angekommen, das ist gut. Und dann gehen wir weiter, so wie es gerade ist. Jedenfalls sollen wir festhalten, was wir bisher erreicht haben. Ich will noch mal versuchen, zwei Dinge gegenüberzustellen, wie man sein Leben in der Nachfolge Jesu verstehen kann, von dem, was ich zumindest bei Paulus hier erkenne und was ich so, ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch schon in meinem Leben, was ich so im Ohr habe, was manche so versucht haben, deutlich zu machen. Das will ich mal so das klassische Bild nennen, was ich viel zu oft überall höre und entdecke. Dass man sagt, wir haben eine gewisse Lebenszeit, gar keine Frage. Die ist unten auf der, was ist das, X-Achse? Ich glaube, warum ist das jetzt weggegangen? So soll es bleiben. Unten ist die Lebenszeit, die endet irgendwann bei uns allen mit dem Tod und dann wollen wir eben zum Ziel kommen. Wir wollen den Siegespreis haben. Wir wollen in der himmlischen Welt bei Gott in Gottes Gegenwart ankommen. Und nun heißt es, jetzt musst du aber Christus ähnlicher werden. Du musst mehr wachsen in der Heiligung, meinetwegen, so dass dein Leben immer mehr Jesus entspricht. Oder du musst wachsen in der Reinheit, moralisch gesehen, weil du sonst so ein schlimmer Mensch bist. Und so weiter. Und es baut aufeinander auf. Und man kann sehen, ich war früher hier, jetzt bin ich hier und morgen sollst du da sein. Und je höher du sozusagen da bist, desto doller ist das dann auch wirklich, den Siegespreis entgegenzunehmen. So in etwa. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen das trifft, was du auch schon mal in deinem Leben gehört hast. Vielleicht ist das ja auch nur mein Problem. Was ich aber mitkriege, und das macht mich dann immer sehr, sehr traurig, ist, dass bei vielen das so aussieht, dass die mal gestartet sind und versucht haben, diesem Anspruch gerecht zu werden, der ihnen überall erzählt wurde. Du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr und alles Mögliche. Du darfst das und das und das alles nicht. Und sie gemerkt haben, ich kann diesem Maßstab nicht entsprechen. Das kriege ich gar nicht hin. Die laufen alle anderen, sind da vorne. Oder die großen Vorbilder bei irgendwelchen Kirchen und Gemeinden, die da so super toll sind. Ich krieg's nicht hin. Und dann ist es oft so, dass Leute sagen, dann will ich auch nichts mehr damit zu tun haben. Dann geht mich das nichts mehr an. Also diesem Anspruch will ich mich gar nicht mehr jetzt aussetzen. Ich merke, dass das überhaupt nicht lebensfähig ist in meinem Leben, dem nicht entspricht. Leider viel zu oft. Und das tut mir immer besonders weh, wenn ich es erzählt bekomme oder selber von Leuten erzählt, mir das erzählt wird, wie gerade manche aus Gemeinden, Gemeindekinder so gestartet sind mit viel Elan und dann irgendwann gesagt haben, ihr könnt mich mal. Also diesen Anspruch will ich mich nicht mehr aussetzen. Eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich auch viel zu oft beobachte, ist so eine, dass man sagt, ja, ich habe mal mit großen Idealen gestartet. Ich wollte mich dem, und gemerkt, das haut in meinem Leben aber nicht hin. Ich bin nicht der, der die Welt bewegt. Ich bin nicht der, der ununterbrochen Menschen zu Jesus führt oder was weiß ich. Deswegen pegeln wir uns mal ein bisschen weiter unten ein. So, dass es gerade so ne, mit Gottesdienst vielleicht gerade so reicht und dann werden wir schon irgendwie über die Grenze kommen. Das wird dann schon gehen mit der himmlischen Berufung. Mein Leben ist zwar nicht mehr sonderlich von Jesus geprägt, aber irgendwie beißen wir uns durch. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen etwas trifft, was dein Leben oder was du von anderen mitbekommen hast. Ich möchte sagen, wie ich es verstehe, wie ich ein Leben in Christus verstehe. Ich verstehe das so, nämlich, dass wir in der Gegenwart Jesu sind, dass wir in Christus sind. So sagt Paulus das an ganz vielen Stellen, dass wir in Christus sind und Christus in uns, durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen. Und wir sind in seiner Gegenwart. Da gibt's kein Wachstum. Wir können nicht mehr in Jesu Gegenwart oder weniger in Jesu Gegenwart sein. Das geht nicht. Christus wohnt in uns, durch seinen Geist in unseren Herzen. Und dann führen wir unser Leben in seiner Gegenwart. Und jeder, der ein bisschen Erfahrung mit hat, weiß, da gibt's Höhen und Tiefen. Manches Mal gibt's Situationen, da merken wir, ah, hier die Kraft der Auferstehung, da passiert was, da ist ganz viel los. Und dann gibt's andere Sachen, wo wir denken, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ist das mein Leben? Jetzt lebe ich schon so lange mit Jesus und ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Auch wenn in der Zeitachse man nicht rückwärts gehen kann, aber manchmal kommt einem das so vor, dass man zurückgeht, dass man eigentlich schon mal viel weiter war irgendwie, Jesus mehr erfahren hat. Und dann kommen schwierige Zeiten, schwierige Situationen im Leben und wir merken, ich komme so dermaßen ins Schlingern und das ist nicht so richtig. Aber die Wahrheit ist, wir bleiben in Christus. Also wir können uns nicht mehr oder nicht weniger in ihm befinden. Und manchmal ist es dann so, wenn ihr euch jetzt mal diese Lebensverlaufslinie anschaut, dass gerade zum Ende hin es nicht unbedingt doller wird. Also dass man sagen kann, jetzt habe ich meine 30, 40, 50 Jahre mit dem Herrn war ich unterwegs und kurz vor dem Übergang in die andere Welt, die Gegenwart Gottes, bin ich so weit mit dem Herrn verbunden. Ich habe es oft genug von Menschen erfahren, die gerade an dieser Grenze sehr in Zweifel gekommen sind. Dass die nicht mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht gesagt haben, auf zum Herrn, sondern groß in Zweifel gekommen sind auf den letzten Metern. Und das soll dann irgendeine Bewertung sein? Wir sind in Christus. Er hält uns, er hat uns ergriffen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Und nicht das, was wir jetzt gerade realisieren können und was nicht. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers, der mich mein Leben lang, glaube ich, fast schon begleitet, seitdem ich den mal entdeckt habe, Galater 2, Vers 20, der für mich das so zum Ausdruck bringt, was ein Leben in Christus ausmacht. Galater 2, Vers 20, wieder von Paulus, wo er auch etwas dazu sagt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich dahingegeben. Also ich lebe in dieser Wirklichkeit des Sohnes Gottes. Christus lebt in mir, steht da sogar. Und ich lebe im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Und dann kommt diese Einschränkung, zwar lebe ich noch in dieser Welt. Ich lebe noch in dieser Welt, so wie ist, wie jeder andere Mensch auch. Da ist gar kein Unterschied. Die Welt ändert sich nicht, ob ich glaube oder nicht. Die bleibt die gleiche. Ich lebe in dieser Welt, mit allem, was dazu gehört. Ich bin Teil dieser Welt. Teil von dem, dass ich älter werde und jetzt regelmäßig irgendwelche Blutdrucktabletten nehmen muss oder was weiß ich. Wer hätte das jemals gedacht, dass es sowas gibt? Ich bin Teil dieser Welt. Ich gehöre dazu. Aber ich lebe in Christus. Das ist der Riesenunterschied. Und dadurch bin ich gehalten. Er hat mir seine Liebe geschenkt. Das ist nicht etwas, was ich machen kann, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, das als Ansteck, als Orden am meisten geliebt, sondern ich bin geliebt. Und das schon seit Jahrzehnten. Und dann bin ich unterwegs gewesen mit Jesus in Höhen und Tiefen, hin und her und wie das so ist. Aber ich bin in seiner Gegenwart. Das wünsche ich dir, das wünsche ich vor allem auch euch beiden vielleicht besonders, dass ihr diese gute Erfahrung macht. Es ist eine, die Wirklichkeit heißt nicht, dass sich unsere Welt verändert. Die ist so, wie sie ist und wir müssen mit ihr klarkommen und wir werden sie kennenlernen und alles Mögliche. Der Unterschied ist, dass wir Ergriffene sind, dass wir in Christus sind, dass das unsere Lebenswirklichkeit prägt. Wir sind geliebte Leute. Du bist ein geliebter Mensch von Gott in Jesus Christus. Und das ist die Basis. Und dann geht's durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Manchmal hin und manchmal her und alles Mögliche. Und du bleibst dran. Und dem Ziel entgegen, das eint uns dann, dass wir irgendwann mal diese Grenze da übertreten werden. Und dann haben wir den Siegespreis, die himmlische Berufung, die Ewigkeit in Jesu Gegenwart. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich dahingegeben. Amen.